ARD. SWR Kultur. Forum.
Politik bis zur Erschöpfung. Wer hält den Job noch aus? Das ist unser Thema heute. Am Mikrofon ist Marie Gedin. Rund um die Uhr, erreichbar, sprech- oder zumindest tweetfähig müssen Politikerinnen und Politiker inzwischen sein. Und es bleibt immer weniger Zeit zum Nachdenken über weitreichende Entscheidungen. Dazu kommen dann aggressivere Angriffe im Netz, auch im echten Leben. Und die Folge sind Überlastung, Schlafstörungen, Angstzustände. Wer will bei diesen Strapazen überhaupt noch in die Politik? Und was bedeutet das für unser demokratisches System? Und was muss sich ändern, damit Politik als Beruf vielleicht wieder attraktiver wird? Darüber diskutieren wir im Forum bei SWR Kultur mit der Politikwissenschaftlerin Professor Ursula Münch, Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing, mit der Chefreporterin des Fokus, Anja Meyer, und dem langjährigen SPD-Politiker Michael Roth, der zum Ende seiner politischen Karriere nach fast 3 Jahrzehnten ein Buch geschrieben hat, Zonen der Angst, über Leben und Leidenschaft in der Politik. Herr Roth, ich versuche das mal ganz kurz. Dieses Politikerleben von Ihnen, Sie waren mal junger hessischer Bundestagsabgeordneter aus einer Arbeiterfamilie aus der Provinz. Dann sind Sie nach Berlin gekommen, haben einige Jahre im Bundestag Politik gemacht, wurden dann parlamentarischer Staatssekretär im Auswärtigen Amt. Und das hieß in Ihrem Fall lange Jahre im Europäischen Rat in Brüssel das Gesicht der Bundesregierung auf Arbeitsebene. Und dann, das ist vermutlich den meisten noch in Erinnerung, 3 Jahre, die letzten 3 Jahre, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Da haben Sie sich sehr prominent eingesetzt für Hilfe für die von Russland angegriffene Ukraine. Zonen der Angst, was war denn Ihre größte Angst in der Politik?
Ich habe ja nicht nur über meine persönliche Angst geschrieben. Angst als Frühwarnsystem ist ja nicht schlecht, aber wenn Angst lähmt, wenn Angst uns kleiner macht, dann wird es schwierig. Und in der Politik ist die Angst schon groß, den hohen Erwartungen nicht gerecht zu werden, Fehler zu machen, weil es gerade auch in der digitalen Welt keine Kultur des Verzeihens und der Nachsicht gibt. Wenn es um schwierige Entscheidungen geht, Krieg, Frieden, dann hat man doch auch Zweifel in sich. Aber ich habe in meinem Buch eben auch dargestellt, wie die Angst der Menschen in der Politik instrumentalisiert wird, auch inzwischen in den Demokratien, um Stimmungen und Stimmen zu beeinflussen.
Wie reagieren denn frühere Kolleginnen und Kollegen inzwischen? Sind Sie jetzt das Weichei, das nicht durchgehalten hat?
Es haben wenige mit mir darüber geredet und diejenigen, die mit mir sprachen, haben sich sehr wohlwollend geäußert und haben auch mir teilweise sehr berührende Geschichten erzählt, weil sie mir auch berichteten, sich in einer ähnlichen Situation befunden zu haben. Diejenigen, die damit nicht so einverstanden waren, vor allem natürlich die Kollegen, weniger die Kolleginnen, die haben mir das meistens über Journalistinnen und Journalisten vermittelt. Ich habe den Eindruck, Männer fühlen sich nach wie vor massiv unter Druck gesetzt, wenn andere Männer über Gefühle, über Emotionen sprechen, auch über Ängste sprechen, weil sie sich dann offenkundig verdonnert fühlen, selber etwas dazu zu sagen. Und das wollen sie eben nicht. Also mit den Kolleginnen war das durchaus einfach, aber mit den Kollegen war das offen gestanden etwas schwieriger.
Dann frage ich eine Kollegin, eine Journalistin, Anja Meyer, wenn Sie jetzt Herrn Roth hören, sich aber vielleicht auch an Kevin Kühnert beispielsweise erinnern, der ja als Generalsekretär aufgehört hat, an Heidi Reichenegg, die jetzt gerade erst über ihre Migräne gesprochen hat. Verändert sich da gerade was?
Naja, ich glaube, es verändert sich seit Jahren schon was. Das muss ich erstmal vorausschicken. Ich bin Herrn Roth sehr dankbar, dass Sie darüber sprechen, auch über diesen Männer-Frauen-Gap. Wir erleben das öfter, dass Politikerinnen eher darüber sprechen, über ihre Belastung. Ganze Basisangelegenheiten wie Nachtsitzungen, die versucht wurden einzuschränken, wo Abgeordnete umgefallen sind, einfach ohnmächtig geworden sind im Plenarsaal. Ich fange mal auf einer anderen Ebene an. Es ist ja eigentlich immer so dieses, die da oben und sie wollten es doch. Ja, das ist ja immer so eine Erzählung, die man bekommt, so egal bei welcher Wahl, ob eine kommunale oder eine Bundestagswahl oder eine EU-Wahl, der soll sich mal nicht beschweren, der soll sich mal nicht so haben. Das trifft nach meiner Wahrnehmung nicht zu. Es gibt sicher irgendwie Abgeordnete, die tatsächlich sozusagen sich ein paar schöne 4 Jahre machen, aber das sind nicht die, die tatsächlich unsere Lebenswelt und unsere Politik beeinflussen. Und was ich immer wieder sehr hoch schätze, und ich glaube, da ist auch ein sozusagen, das kann kippen möglicherweise, ist ein Abgeordneter, eine Abgeordnete, je mehr sie sich reinhängt in ein Thema, je sichtbarer sie wird, möglicherweise noch bei einem streitbaren Thema wie Frieden und Krieg in diesem Fall bei Herrn Roth, ist extrem sichtbar, wird ständig erkannt, bezahlt damit dafür wirklich mit einem Stück Privatsphäre. Und das ist etwas, das ist eine richtig, aus meiner Sicht, ich habe da großen Respekt davor, aber ich sehe auch wirklich eine elementare Gefahr für Abgeordnete und auch also bis zu Lokalpolitikerinnen und Politikern. Gleichzeitig haben wir halt diesen Antrieb durch Social Media, Politik will dargestellt sein, will erklärt sein. Das ist auch wichtig und richtig. Also es ist insofern kann man sagen, es ist besser geworden in den letzten Jahren, dass halt Politikerinnen und Politiker wirklich zeigen müssen, wofür sie stehen. Und das auch können über Social Media, aber dadurch wächst natürlich Feindseligkeit.
Und über die einzelnen Punkte müssen wir auf jeden Fall noch sprechen. Aber wenn wir jetzt so ein bisschen am Anfang versuchen, eine Bestandsaufnahme zu machen. Frau Münch, Sie schauen sich ja das politische Getriebe in Berlin mit ein bisschen Abstand an von München aus. Aus Sicht der Politikwissenschaftlerin, würden Sie zustimmen, dass die Belastung für Politikerinnen und Politiker für Berlin, aber auch für die Provinz gleichermaßen sich verändert hat?
Also auf jeden Fall ist sie insgesamt größer geworden, da würde ich zustimmen. Ich lese gerade eine Biografie von Konrad Adenauer. Und wenn man liest, also das war damals natürlich auch schwierige Zeiten. Es gab einen Kalten Krieg, es gab unterschiedliche Baustellen, es gab ein Wiederaufbauthema. Aber wenn man sich dann anschaut und liest, wie lang die zum Teil auf Reisen unterwegs waren. Das spielt eine große Rolle. Und mit Blick auf das Thema, wo ist man tätig, auch das spielt natürlich eine Rolle. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt im Bundestag sitze und entweder als Direktmandatsträger oder auch als Listenabgeordneter dann ja auch regelmäßig mich in meinem Wahlkreis zeigen muss. Und ob ich jetzt da 100 Kilometer zurücklegen muss am Wochenende oder womöglich 600, 700 Kilometer. Also auch die Deutsche Bahn fährt jetzt für Politiker nicht zuverlässiger. Also insofern, das, worunter wir alle leiden oder was uns gut tut, das gilt ja für das politische Personal ganz genauso. Und das kommt alles noch obendrauf als Belastung, abgesehen davon, dass die Normalbürgerin und der Normalbürger halt im ICE, wenn der mal wieder verspätet wird, nicht von der Seite blöd angequatscht wird und dann auch noch dafür quasi in die Pflicht genommen wird, dass der ICE mal wieder zu spät ist. Also das kommt ja bei Politikern immer auch noch dazu, von den inhaltlichen Auseinandersetzungen, denen sich jetzt jemand wie Herrn Roth, den natürlich viele Bürger kannten aus den Medien, was man sich da anhören muss. Also das ist tatsächlich eine enorme Belastung. Es geht alles schneller, mit Ausnahme der Bahn. Und das führt dann dazu, dass man im Grunde auch von einem Thema zum anderen springen muss. Und die Leute dann im Grunde auch sowohl, also ja auch die Journalisten, die Medien üben ja ganz viel Druck aus. Es ist ja jetzt nicht nur so, dass wir jetzt, weil wir jetzt in einem Medium darüber sprechen, dass die Medien da immer so wohlwollend sind. Die wehe, wenn ein Politiker sagen würde, tut mir leid, da wischen Sie mich gerade auf den falschen Fuß, ich habe gerade ein anderes Thema, da würde ein Donnerwetter losgehen.
Ja, jetzt haben wir die Medien auch noch als Punkt, den ich auch durchaus im Kopf habe. Aber zunächst mal tatsächlich die Frage, Herr Roth, wie war denn das Bahnfahren all die Jahre? Tatsächlich so, dass man viel angesprochen wurde, sich rechtfertigen musste, ist der Ton da rauer geworden?
Also ich hatte Glück, bis auf wenige Ausnahmen, vor allem erst in den vergangenen Jahren, war dieses aggressive Angesprochenwerden, das auf den Boden spucken, das beschimpft werden, eher die Ausnahme. Aber wir leben ja nicht mehr alleine in der analogen Welt. Wir leben ja inzwischen auch sehr viel Zeit, sogar verbringen wir dort, in der digitalen Welt. Und das zieht mir eigentlich jeden Tag nach wie vor die Schuhe aus. So viel Hass, so viel Wut, so viel Aggression, damit muss man erstmal klarkommen. Ich habe gerade mal die vergangenen 2-3 Tage Revue passieren lassen, was da wieder so alles auf mich herniedergeht. Und ich bin ja gar kein aktiver Politiker mehr.
Ich wollte gerade sagen, und das wohlgemerkt
bin ja Unruheständler.
Jetzt nach einem Jahr im Abklingbecken. Ne?
Ja, aber trotzdem ist es sehr hart. Und das macht natürlich etwas mit einem. Und früher sagte man ja, nur die Harten kommen in den Garten. Ich will aber nicht, dass nur die Harten ins Parlament kommen und in die Politik gehen. Wir brauchen schon auch sensible, reflektierende Menschen. Und da sollten sich alle mal an die eigene Nase fassen, ob wir nicht auf diese abschüssigen Bahn der Wutreden und der Aggression den Punkt überschritten haben, wo es gesund ist für alle Beteiligten. Es ist aus meiner Sicht ungesund.
Ich würde so wahnsinnig gern noch mal ein bisschen wie so einen Verlauf nachzeichnen, also wie wir da hingekommen sind. Wenn Sie sich jetzt erinnern, Ihre ersten Jahre tatsächlich im Bundestag, bevor es dann losging mit, ich glaube, europapolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, das war so das erste wirklich Sichtbare, ne? Das Wort Sichtbarkeit fiel vorhin. Diese ersten Jahre, waren die denn tatsächlich signifikant und markant ruhiger noch, als das eben gerade auch im Netz, wie Sie es ja gesagt haben, nicht nur in der analogen Welt, eben auch noch ruhiger zuging?
Das Netz gab es ja so noch gar nicht. Und das, was Frau Münch dankenswerterweise beschrieb, nämlich diese zwei Beine, die man hat, das eine Bein in Berlin und das andere Bein im Wahlkreis, die beiden Beine mussten ja auch bespielt werden. Und das kostete sehr viel Zeit, aber die Welt war insgesamt sortierter. Es gab wirklich Momente, da saßen sie in der Bahn oder in einer langweiligen Sitzung und schauten einfach mal aus dem Fenster. Und sie wussten ganz genau, die Post kommt erst wieder am nächsten Morgen in das Postfach. Und wenn sie am späteren Nachmittag alle Post abgearbeitet haben, dann war dann mal nichts. Heute blicken wir alle nur noch nach unten auf das Smartphone, weil immer permanent irgendwelche Informationen, irgendwelche E-Mails eintrudeln. Meine größte technologische Errungenschaft, als ich 1998 in den Bundestag kam, und ich war total stolz darauf, war das Faxgerät, mit dem ich tagtäglich mit dem Presseberichten versorgt wurde. Das fand ich total modern und wahnsinnig fortschrittlich. Das ist heute Geschichte.
Das finden manche Gesundheitsämter heute noch. Wann gibt es so einen Moment, wo Sie sagen, da ist mir klar geworden, jetzt weht ein anderer Wind, oder war das ein schleichender Prozess?
Das war ein schleichender Prozess. Ich will jetzt auch hier nicht den Untergang des Abendlandes heraufbeschwören, weil ich auch jemand bin, der sehr stark von den sozialen Medien und von der Digitalisierung profitiert hat, weil man einfach die Chance bekam und nach wie vor bekommt, mit so vielen Menschen barrierefrei in Kontakt zu treten. Früher mussten mich die Menschen wirklich noch bei einer Veranstaltung direkt ansprechen oder sie haben mir einen Brief geschrieben oder sie haben in meinem Bürgerbüro angerufen. Aber heute kann man über Instagram, über X oder welche Medien auch immer einfach direkt in Kontakt treten. Und da habe ich vor allem auch zu vielen jungen Menschen tolle Beziehungen entwickelt, habe auch viel gelernt und habe davon auch massiv profitiert. Aber es gibt eben eine dunkle Seite. Also der Lauteste, der Aggressivste gibt den Ton an. Und andere Regeln werden schnell als bevormundend wahrgenommen oder als Beschränkung der Meinungs- und Redefreiheit.
Ich würde dazu gerne auch so eine kleine Erkenntnis beisteuern. Ich habe während der Ampelkoalition die Grünen begleitet. Und da gab es ja sehr viel, auch persönliche Anfeindungen. Ne? Also gegen Annalena Baerbock, gegen Robert Habeck, wer immer da einen Hut in die Luft warf, war dran. Also selbst von den eigenen Koalitionspartnern, muss man dazu sagen. Und da ist mir aufgefallen, wenn man, das kennt Herr Roth vielleicht möglicherweise auch, wenn die dann irgendwo persönlich auftauchten, ja, so ein Michael Kellner, der so der Gott sei bei uns der ostdeutschen Energiewirtschaft war, dann wurde das sehr okay. Also das war nicht konfliktfrei und so, ja, aber es war halt, im persönlichen Kontakt wird es besser. Also was wir früher noch als vielleicht auch ein bisschen viel verlangt gedacht haben, dass ein Bundestagsabgeordneter durch seinen Wahlkreis geht, samstags die Brötchen holt und dort angesprochen wird, weil gar nicht sein Brit irgendwie irgendeine Kreuzung nicht saniert wird. Das ist sozusagen ins Unendliche gewachsen, also bis in die Verschwörungstheorien hinein im Netz. Und wenn dann so eine Person tatsächlich auftaucht und einem eine Antwort gibt und auch nicht gleich sagt, da haben Sie vollkommen recht, ist es trotzdem aushaltbar.
Frau Münch, jetzt ist es aber natürlich so, dass rund um die Uhr erreichbar sein ja auch heißt, rund um die Uhr wichtig sein. Und wenn wir das jetzt ein bisschen auf die sozialen Medien beziehen, dann gibt es ja in München führende Politiker der CSU, die das durchaus auch mit Werbe tun. Also das Ganze hat doch zumindest auch Suchtpotenzial.
Ja, das spielt sicherlich eine Rolle, dass wenn nicht übereingesprochen wird oder man nicht wahrgenommen wird, dass das fürs eigene Ego und natürlich auch für die eigene Durchsetzungsfähigkeit natürlich auch kein gutes Zeichen ist. Also insofern Ruhe wünschen sich jetzt aktive Politiker sicherlich auch nicht. Aber es geht halt um so eine gewisse Grundanständigkeit. Und natürlich müssen auch die Politikerinnen und Politiker aus den gemäßigten Parteien müssen ja im Netz Netz präsent sein. Also wir wollen das doch um Gottes Willen nicht nur den Schrillen überlassen und den Extremisten überlassen. Also insofern, egal was man von Essensfilmchen hält oder Posts, es ist notwendig, sich zu Wort zu melden, sichtbar zu sein. Und wir wissen, dass das mit solchen eher oberflächlichen Geschichten wahrscheinlich leichter ist. Aber wie gesagt, ein Rückzug würde ich jetzt auch niemandem anraten, weil dann muss man sich in der nächsten Bürgerversammlung oder in der nächsten Talksendung dann wieder vorwerfen, ja, warum man das Netz und die digitalen Netzwerke eigentlich der AfD oder den Linken überlässt.
Dieses aggressivere oder zumindest veränderte gesellschaftliche Klima, das dann zu aggressiveren Angriffen überwiegend im Netz, aber ja durchaus auch im echten Leben führt. Ist das tatsächlich, Herr Roth, so das, wo Sie sagen, das ist der Batzen, der am anstrengendsten, am erschöpfendsten geworden ist? Oder ist nicht, müssen wir nicht konstatieren, dass aber tatsächlich auch die reale Welt sich wirklich möglicherweise schneller dreht, beziehungsweise wir zumindest mehr Krisen wahrnehmen, mehr Krisen besprechen, mitbekommen, diskutieren als noch vor 20, 30 Jahren?
Das eine hängt ja mit dem anderen zusammen. Diese große, bunte, anstrengende, gefährliche Welt ist ja viel kleiner geworden. Gerade auch über die Social-Media-Kanäle rücken ja manche Krisen, Konflikte, Kriege viel näher an uns ran. Wenn man dann manche Filmchen sieht, manche Reels, manche Videos, die machen ja etwas mit einem. Die können im Guten auch Betroffenheit erzeugen und Empathie. Sie können teilweise auch Desinteresse verstärken, so nach dem Motto, ich bin überfordert von den vielen Krisen und Konflikten, ich will davon eigentlich gar nichts mehr hören, also der Rückzug ins Private. Es kann aber durchaus auch eben zu mehr Wut führen. Also das kann man nicht so voneinander trennen. Aber ja, es ist in der Tat so, wenn ich mir mal die Fragen des Klimaschutzes anschaue oder auch die vielen, vielen internationalen Konflikte, dann muss man schon als Politiker, als Politikerin schlau sein. Man muss wahnsinnig viel lesen, man muss sich einarbeiten in unterschiedliche Bereiche. Da geht es um juristische Fragen, da geht es um naturwissenschaftliche Fragen, da geht es um Technologie. Manchmal, das war so meine Selbstkritik, meinte ich so, ich nehme mir gerade dafür, schlauer zu werden, auch lange Beiträge zu lesen und nicht nur diese oberflächlichen kleinen Instant-Berichte. Also ich habe mir manchmal auch vorgeworfen, ich mache das eigentlich zu wenig. Aber ich würde jetzt ungern trennen wollen. Digitalisierung hat sicherlich die Beschleunigung und den Stress nochmal verstärkt. Aber die Welt ist eben auch eine andere geworden.
Wenn wir jetzt rausarbeiten wollen würden, was das Spezifische ist, was da in der Politik die Politikerin belastet, ist es dann dieses Gefühl am Ende, die haben mich jetzt hier gewählt, aber ich kann deren Welt ja tatsächlich gar nicht verändern, egal wie viel ich mich reinlese. Das ist zu komplex.
Sie haben eine besondere Aufgabe, deswegen habe ich mich auch immer schwer getan zu sagen, das ist ein Job, das ist kein Job wie jeder andere. Sie haben einen Vierjahresvertrag, Sie müssen gewählt werden, Sie müssen sich in einer Partei durchsetzen, Sie müssen sich in einem oft sehr harten Wahlkampf durchsetzen, Sie brauchen eine Mehrheit. Das macht ja auch etwas mit einem und es ist eine öffentliche Aufgabe, die auch mit sehr viel Transparenz verbunden ist. Viele Kolleginnen und Kollegen sehen sich nur so als kleines Rädchen in einem riesengroßen, monströsen Apparat und verlieren sich da auch bisweilen, weil sie selber den Eindruck haben, die Krisen sind so groß und meine Möglichkeiten sind so klein.
Und die Erwartungen, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, die Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger, der Wählerschaft sind natürlich immens. Also wir haben vorher das Beispiel gehabt, man geht als Bundestagsabgeordneter in Wahlkreis zurück, dann sprechen einen die Leute natürlich auf kommunalpolitische Themen an. Und man hat ja dann noch auch die Baustelle der Partei, der Fraktion. Man will ja auch weiterkommen oder zumindest seine Aufgabe, für die man viele Opfer gebracht hat und an der man hängt, man will sie nicht bei der nächsten Wahl wieder verlieren. Da ist jetzt aber nicht so, als ob in der Partei immer alle Hurra schreien oder in der Fraktion. Auch da muss man sich auf diesen Ebenen, auf der Partei- oder Fraktionsebene unter Umständen ständigen Rivalitäten auseinandersetzen. Das gehört zu unserem Wettbewerbssystem dazu, macht aber den Stress und den Druck sicherlich noch mal höher.
Da würde ich auch gern kurz, weil ich ja jetzt hier mit Herrn Roth jemanden sitzen habe, wie haben Sie denn für sich gesorgt? Also ist ja eine Frage von Selbstwirksamkeit, also wie man sozusagen seine Aufgabe versteht und wie man sich als wirksam empfindet, aber auch von Selbstfürsorge. Wie haben Sie sich über Krisen geholfen?
Na, ich habe ja nicht gut für mich gesorgt. Hm. Ich bin ja eher ein schlechtes Beispiel, weil ich erst zu spät gemerkt habe, dass ich in diesem Tempo mit diesen Konflikten so nicht länger klarkomme. Aber ja, es gab natürlich auch Regeln, an die ich mich zu halten versucht habe. Also so gut wie keinen Alkohol, relativ viel Schlaf, diese Sitzungen und dieses Smalltalk-Krempel, dieses Socializing auf ein absolutes Minimum reduzieren. Das hat mir natürlich auch geschadet am Ende, wenn man eben nicht abends überall unterwegs ist. Sport machen. Dann gab's die Vereinbarung zwischen meinem Mann und mir, weil wir ja nun nicht zusammenleben. Wir haben uns ja nur am Wochenende getroffen, dass wir dann aber regelmäßig Urlaub machen zusammen und uns dann wenigstens eine Auszeit nehmen. Aber das war ja dann zum Schluss auch keine Auszeit mehr, wenn sie im Urlaub sitzend auf den Bergen oder wo auch immer sie sind, dann anfangen auf dem Smartphone irgendwelche WhatsApp-Nachrichten zu beantworten oder von irgendwelchen Journalistinnen und Journalisten angerufen werden, weil man wieder irgendwo was gesagt haben soll, was bei einigen in der eigenen Partei auf erheblichen Widerspruch stieß. Also ich bin kein gutes Beispiel für Fürsorge und Vorsorge.
Da muss ich jetzt einmal Sie vor sich selbst in Schutz nehmen. Ich finde, Sie sind auch kein schlechtes, denn A, haben Sie das alles in diesem Buch reflektiert. Ist das möglicherweise der Weg, der sichtbar macht, was da eigentlich abverlangt wird von Bürgerinnen und Bürgern, die sich eben wählen lassen, dass man darüber spricht, darüber schreibt?
Frau Meyer und Frau Münch haben es bereits angerissen. Es gibt inzwischen Menschen, die wird man damit nicht mehr erreichen können. Die sind so voller Hass und Verachtung, denen fällt dann vielleicht nur noch ein Satz ein, den bekomme ich immer wieder mal in den Netzwerken entgegengeschleudert, hat er heute seine Medikamente nicht genommen. Aber es gibt viele, und das lässt mich hoffen, die auch dankbar sind, wenn man ihnen eine Chance eröffnet, hinter die Kulissen der Politik zu blicken. Und es ist ja nicht nur so, dass mich Journalistinnen oder Kolleginnen und Kollegen aus der Politik angesprochen haben. Ob das die Verkäuferin war bei meinem Bäcker oder auch Erzieherinnen, Lehrer, die mir auch geschildert haben, dass sie schwere Zeiten durchgemacht haben. Ich wollte ja nun wirklich nicht Botschafter werden für psychische Erkrankungen. Aber ich wurde es dann auf einmal, weil ich ganz viele Rückmeldungen erhielt und gesagt, endlich sagt es mal jemand. Lange Zeit waren ja auch physische Erkrankungen in der Politik ein absolutes Tabu. Psychische Erkrankungen sind es noch. Und ich kann das auch gut verstehen, weil man dann natürlich auch irgendwo so aussortiert wird. So nach dem Motto, der ist gar nicht mehr belastbar. Das stimmt nicht. Ich bin natürlich belastbar, aber ich muss anders arbeiten als vielleicht andere. Und ich will auch anders arbeiten. Und das, was Frau Meyer eben ansprach, die Achtsamkeit, mit sich selbst gut umgehen. Und es ist ja nicht nur Quantität, die zählt, sondern es zählt ja am Ende dann auch die Qualität. Nicht wie oft man etwas sagt, sondern was man sagt. Das ist die graue Theorie. Aber wenn man sich das oft genug einredet und dann auch wirklich das befolgt, was man mühselig erlernt hat, bisweilen in Therapien, dann kann das auch besser werden. Wir haben es ja auch in der Politik geschafft, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein Stück zu verbessern. Also inzwischen guckt man nicht mehr scheel auf junge Mütter und Väter, die im Parlament sitzen und sich um ihre Kleinstkinder kümmern. Früher war das ein No-Go. Und ich hoffe mir natürlich auch, dass man irgendwann auch sagt, müssen wir denn wirklich noch Donnerstagabends um 2 Uhr im Plenum sitzen? Ist das wirklich nötig?
Ich würde gern eins aufgreifen, weil das jetzt bei Ihnen fiel und Sie schreiben das auch im Buch, Herr Roth, die jüngeren Abgeordneten. Da würde mich auch mal interessieren, Anja Meyer, wie Sie das beobachten. Menschen, die jetzt frisch beispielsweise seit einem Jahr im Bundestag sitzen, die sind ja mit dem Smartphone groß geworden. Sind die resilienter möglicherweise?
Also ich würde es jetzt mal aus der Sicht einer Berichterstatterin formulieren, sie sind vorsichtiger geworden. Sie sind, also das, was ich, sagen wir mal so, vor 10, 15 Jahren als Journalistin noch erlebt habe, dass ich irgendwo in einem Büro anrufen konnte. Und es wird sich sehr viel rückversichert. Es wird sehr genau gecheckt, wer ist man, was gibt es für Vorberichterstattung, auch im eigenen Medium und so weiter. Nicht, also das ist auch professionalisiert, ist jetzt nicht, ich will das gar nicht in Abrede stellen. Aber dieses so ein bisschen Augenhöhe herstellen, sich auch vertrauen können gegenseitig, das ist deutlich weniger geworden.
Es also gibt aber Misstrauen hat eingezogen.
Ja, das Misstrauen
und das ist ja was Problematisches.
Das ist absolut problematisch. Also ich war ja auch ein paar Jahre im Vorstand der Bundespressekonferenz und habe dort auch die Sitzung geleitet. Und es ist in den Jahren, das kann man auch nicht mehr zurückholen, tut mir leid, aber es ist so ein bisschen Anstand verloren gegangen. Also man versucht irgendwie so als, es ist jetzt kleine Medienkritik, aber was soll's, man versucht so ein bisschen rhetorisch die Herdplatte anzuschmeißen und mal zu gucken, ob der Abgeordnete oder der Sprecher, die Sprecherin eines Ministeriums sich etwas nicht weiß oder eine falsche Antwort gibt oder sich vielleicht auch mal ein bisschen lächerlich macht oder unsicher ist, ja, Unsicherheit zeigt. Und das sind Dinge, die habe ich mit großer Beunruhigung festgestellt und die sind aber jetzt gang und gäbe und da sind die sozialen Medien einfach ein absoluter Treiber. Aber vielleicht bin ich auch einfach zu alt dafür.
Dann kommt aber noch hinzu, das ist mir wichtig, dass das ja nicht nur in den digitalen Netzwerken der Fall ist. Ich meine, die Wahlkreise, ich habe vorher schon drüber gesprochen, nicht nur für die Direktabgeordneten, die wollen, dass die Leute ständig vor Ort sind. Da ist dieser Verein, da ist jener Verein. Und das ist ja das Schöne, dass das in der Bundesrepublik nach wie vor vieles gibt davon. Und gerade in den ländlichen Regionen, wenn man sich da dann nicht sehen lässt. Also da ist ein wahnsinnig hoher Erwartungsdruck. Wir haben das auch selber. Ich leite eine Akademie für politische Bildung. Und manchmal habe ich ein ganz schlechtes Gewissen überhaupt, Bundestagsabgeordnete auch noch am Wochenende zu uns zu bitten, nach dem Motto, eigentlich sind die genügend beschäftigt und eigentlich sollten die zumindest mal im Wahlkreis daheim sein. Die Zeit fehlt ihnen, die sie bei uns im Hörsaal vieles erklären und Politik anschaulicher machen, aber sie können sich einfach nicht zweiteilen.
Frau Münch, ist das denn messbar, dass Leute angesichts dessen, was wir hier besprechen, sagen, in die Politik gehen, das tue ich mir nicht an?
Also ich höre das ganz häufig auf der kommunalpolitischen Ebene, wo es ja auch viele Initiativen gibt. Ja. Wir haben jetzt in Bayern am 8. März die Kommunalwahl, da ist am selben Tag ist in Baden-Württemberg die Landtagswahl. Und man hört es ganz oft, also wir haben im Umfeld auch der Akademie, gibt so Vereinigungen, die zum Beispiel versuchen, gezielt Frauen anzusprechen. Also Frauen, die sich vielleicht bis jetzt ehrenamtlich engagiert haben, die also durchaus in der Lage sind, Organisationen kennen, sich ausdrücken können und die man dann versucht, für die Parteien zu gewinnen oder für eine kommunale Kandidatur. Und da hört man dann ganz häufig, das schaffe ich nicht, das tue ich mir nicht an. Ich habe Angst, vor allem, das sagen ganz häufig die Frauen, ich habe Angst, dass meine Familie da womöglich drunter leidet. Und dann, also so das eine oder andere politische Talent verzichtet dann darauf, weil man das dann sich nicht antun will, der Familie nicht antun will. Und dann ist andererseits auch ganz häufig, wir haben vorher von den jungen Abgeordneten gesprochen, also denjenigen, die es geschafft haben. Naja, warum geht man in die Politik? Man will ja was verändern, man will was voranbringen, man will mobilisieren. Also dann hat man auch selbst so wahnsinnig hohe Erwartungen an sich und stellt dann eben fest, dass es alles unheimlich mühsam ist. Dann ist man womöglich auch mit sich selber unzufrieden und ist dann auch viel leichter angreifbar, wenn man selber das Gefühl hat, man kann die eigenen Erwartungen nicht erfüllen, weil die Politik halt so wahnsinnig fordernd ist, inhaltlich. Und dann denke ich mir, ist das alles noch mal viel schwieriger, wenn man schon selbst an sich zweifelt und dann bohrt da jemand über die digitalen Netzwerke hinein oder Journalisten. Dann wird es richtig eine Belastung, womöglich.
Politik bis zur Erschöpfung. Wer hält den Job noch aus? Thema im Forum bei SWR Kultur. Und wir reden darüber, was das bedeutet, wenn der Job in der Politik immer stressiger wird, welche Folgen das hat. Und das, was Sie jetzt auch gerade beschrieben haben, Frau Münch, wenn man also den politischen Betrieb, wenn man überhaupt einsteigt und wenn man dann eingestiegen ist, nur überlebt mit absoluter Stressresilienz, einer Mischung aus, jetzt zitiere ich mal aus dem Buch von Michael Roth, Robustheit und Härte. Was wird das dann für eine Politik? Spüren Sie das, Frau Meyer, dass dann tatsächlich sozusagen da ausgesiebt wird, weil das einfach viele entweder sich gar nicht erst antun oder nach einer Weile wieder aufgeben?
Also ich habe im zurückliegenden Sommer eine längere Reportage über Bedrohungen und Anfeindungen in der Lokalpolitik gemacht. Das ist ja bekannt, dass das massiv angestiegen ist. Da ist es, habe ich so gedacht, das sind natürlich eigentlich die Leute, die eben jung anfangen, die vielleicht aus einer Jugendparteiorganisation kommen und irgendwie tatsächlich also auch den Wunsch nach Wirksamkeit haben und die, wie Frau Mönch sagt, eben schnell zu früh quasi ausgebremst werden. Und tatsächlich ist es bei Frauen, noch dazu bei Frauen mit Kindern, massiv. Also das ist ganz banal, also bis die Ratte am Auto jeden Morgen, das war ein Beispiel, was ich mir habe leider erzählen lassen müssen. Oder der Oberbürgermeister von Neubrandenburg, dem vom rechtsgerichteten Stadtrat verboten wurde, die Regenbogenflagge zu hissen in seiner Stadt und die dann durch Hakenkreuzfahnen von Aktivisten, sage ich jetzt mal freundlich, ersetzt wurden. Das sind Bedrohungssituationen, die rein bis ins Private reichen. Ja, also die Ratte vor dem Auto stand natürlich vor dem Haus der Bürgermeisterin. Und das sind Geschichten, die hört man so und denkt, wer verwendet eigentlich seine Energie auf sowas? Also wer muss man sein, ja, dass man so eine Politikverachtung oder Politikerverachtung hat und so eine Feindseligkeit. Und deshalb bin ich ganz froh, dass wir heute hier auch nochmal drüber reden, weil ich finde, dieses, was man früher gesagt hat, so dieses, der kriegt da 4 Jahre oder je nach Legislaturperiode 5 Jahre ein schönes steuerfinanziertes Gehalt gezahlt vom Bürger aus Steuergeldern und ansonsten macht er sich's hübsch und steht auf Empfängen rum. Das ist einfach so nicht mehr. Das hat sich wirklich geändert. Es gibt sicher irgendwo Nischen, wo sich noch Leute rumdrücken können. Aber am stärksten empfinde ich diese, habe ich diese Frage immer zum Beispiel bei Oppositionspolitikerinnen und Politikern, also bei Abgeordneten der Linken, die hier seit 35 Jahren im Bundestag sitzen und eigentlich nie was erreichen. Also wie sind die aufgestellt? Ja?
Weiß ich nicht. Wie gefährlich ist das für die Demokratie?
Also meines Erachtens ist das tatsächlich gefährlich, weil wir tatsächlich auf die Weise womöglich einen Politikerinnen, Politikertypus vor allem bekommen, den wir zumindest nicht durchgehend haben wollen, die komplett unsensiblen und vor allem diejenigen, also wenn man sich überlegt, naja, wer leidet eigentlich am stärksten? Es sind doch diejenigen und diese Belastung auch, nicht nur die Belastung durch den Hass und die Abwertung, sondern auch die Belastung durch diese wahnsinnig anspruchsvolle Arbeit, die haben doch vor allem diejenigen, die etwas positiv voranbringen wollen, die etwas gestalten wollen, die sich in Gesetzgebungsarbeit, in Bürgerarbeit, in alles Mögliche, in Gremienarbeit richtig hineinknien und hinein vertiefen. Die haben eine ganz hohe Belastung ohnehin schon und dann kommt das Üble, das Negative mit hinzu. Diejenigen, die nur stänkern wollen, die extremistisch sind, die im Grunde nur kaputt machen wollen, die im Grunde die Disruption in den Himmel loben, also das macht viel weniger Arbeit. Das sind dann die Robusten und das wollen wir doch nicht, dass am Schluss nur die negativ eingestellten, alles zerschlagen wollenden Extremisten übrig bleiben wollen und die gemäßigten politischen Kräfte, die gestalten wollen, die auf die gemäßigten Bürgerinnen und Bürger eingehen wollen, die integrieren wollen, auch über verschiedene soziale und weltanschauliche Milieus hinweg, dass die hinten runterfallen. Das könnte aber passieren.
Die Frage ist natürlich, wie wir das ändern können. Darüber müssen wir ein bisschen zumindest auch noch sprechen, wenn wir nach Lösungen suchen. Ich habe jetzt ganz kürzlich erst vor ein paar Tagen den Schauspieler Florian David Fitz gesehen. Der hat beim Bayerischen Filmpreis Danke gesagt, ganz explizit an alle, die Politik noch machen. Und eben, ich fand die Unterscheidung auch sehr schön, die Politik machen und nicht nur konsumieren. Müssen wir politisches Engagement vielleicht tatsächlich mehr würdigen, mehr rausstellen, Anja Meyer?
Ja, wobei ich Politik, da sehe ich nicht nur Ämter und Mandate. Also ich glaube, ich weiß, da kommt jetzt gleich ein Akkordeonorchester von hinten, wenn ich das sage, aber auch das Ehrenamt ist in meinen Augen Politik. Ja, also der Verein, das Hospiz, das sind alles Dinge, die sehe ich oft so ein bisschen bestaunt werden, so wie ist die denn drauf, ja? Das sind alles Dinge, die wir aber brauchen, noch dazu in unserer sich verändernden und alternden Gesellschaft und sich zuspitzenden Gesellschaft. Und da ist jetzt die Frage, wie drückt man Respekt aus? Also sicher nicht in Geld, das halte ich, wobei ich auch sagen muss, dass ich mir auch mal gewünscht hätte, dass dieser Bundestag auch mal ein Jahr mal sagen würde, nein, wir machen die Diätenerhöhung nicht. Da kann Herr Roth mir vielleicht auch widersprechen. Aber das wäre auch mal ein schönes Zeichen. Aber ich finde, wie drückt man Respekt aus gegenüber einem besonderen Beruf, einer besonderen Arbeit, die wir hier gerade auf dem Tisch liegen haben und die wir untersuchen? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall finde ich, was schon mal hilft, ist, dass man, der andere könnte recht haben, dieser ganz alte, banale Satz, ja, dass man sich zuhört, das wäre schon mal ein Ansatz. Also mir macht das immer Angst und Bange. Ich habe ja auch die Geschichte von Herrn Roth begleitet und habe also verfolgt und habe irgendwie auch gedacht, das ist nicht gut. Also wenn man sozusagen auch innerhalb der eigenen Fraktion keinen Rückzugsort mehr hat, keine sichere Wand, an die man sich lehnen kann, dann wird's einfach schwierig. Denn wenn Illoyalität wächst. Mhm.
Haben Sie das Gefühl, Frau Münch, dass in den Parteizentralen inzwischen da etwas wahrgenommen wird, was verändert werden muss, wo man ran muss, dass nicht immer alle jedes Tempo mitgehen können?
Das kann ich ehrlich gesagt schlecht beurteilen. Ich würde für was anderes die Lanze brechen, und zwar für politische Bildung. Wenn wir als Bürgerinnen und Bürger besser verstehen würden, worin eigentlich die Aufgaben unserer Politikerinnen und Politiker bestehen, worin die Aufgaben von politischen Parteien bestehen. Das wird nie ideal umgesetzt, das ist mir schon klar. Und es gibt auch manches, was überhaupt nicht funktioniert, persönliches Fehlversagen, organisatorisches oder was auch immer. Aber wenn ein viel größeres und stärkeres Verständnis dafür vorhanden wäre, wie wichtig diese Repräsentationsaufgabe ist, auf der kommunalen Ebene, auf der Landesebene und auf allen politischen Ebenen, und dass wir alle wesentlich darunter leiden würden, wenn es diese Parteien und die sie vertretenden Politiker nicht geben würde, zumindest die gemäßigten Parteien, wenn es die nicht geben würde, da würde uns ganz viel an Transparenz, an Klarheit verloren gehen. Das Leben wäre noch viel komplexer, wenn wir uns womöglich mit allen Themen selbst beschäftigen müssten, weil wir direkt darüber abstimmen müssten. Also insofern sage ich, das Umdenken kann nicht nur in den Parteizentralen stattfinden. Klar, die müssen ihre Leute vielleicht auch stärker in Schutz nehmen, aber das Umdenken muss in der Bürgerschaft anfangen, und zwar früh, bei denjenigen, bei den Kindern und Jugendlichen, lange bevor sie wählen gehen dürfen.
Wer müsste sich bewegen, Herr Roth?
Ich würde gerne zwei Punkte dazu anmerken. Also das eine ist sicherlich, dass es bei den Sensiblen, bei den Anständigen den Trend zum Neo-Biedermeier gibt, also sich ins Private zurückzuziehen, seine Zeit mit Imkern und Backen zu verbringen, weil man sich den Härten des politischen Gesprächs und der Auseinandersetzung des Engagements nicht mehr aussetzen möchte. Wenn das so sich fortsetzt, dann gute Nacht, Marie. Die zweite Beobachtung ist, das lässt mich nach wie vor hoffen, dass es zwar inzwischen leider gegenüber unserer liberalen Demokratie, gegenüber dem Parlament, gegenüber der Regierung und anderen Institutionen ein massives Misstrauen gibt, aber dass es immer wieder Individuen, einzelne Persönlichkeiten schaffen, Vertrauen zu gewinnen. Ob das Bürgermeisterinnen, Bürgermeister sind, ich habe das ja auch selber gemerkt. Manche Bürgerinnen und Bürger, wenn ich irgendwo unterwegs war in einem Verein, die haben sich erst einmal so richtig ausgekotzt, Entschuldigung, aber sagten dann immer, ja, aber wir meinen jetzt nicht dich, du bist da nicht so. Ich bin da ja keine Ausnahme. Es gibt nach wie vor viele, die schaffen es, so ein Vertrauensband zu entwickeln. Und die müssten gestärkt werden. Und wir brauchen aus meiner Sicht eine Reform der liberalen Demokratie im Grundsätzlichen. Denn ansonsten wird der Ton derjenigen immer attraktiver, die sagen, weg mit dem Scheiß. Die liberale Demokratie, und das ist das erste Mal, dass ich das so wahrnehme, ist in einer tiefen, tiefen existenziellen Krise, nicht nur in Deutschland. Und dafür brauchen eben anständige Demokratinnen und Demokraten. Und ich glaube, die Politikerinnen und Politiker müssen mit gutem Beispiel vorangehen und sich nicht von dieser Saat des Hasses so befruchten lassen.
Ja, sich da nicht wegzuducken, erfordert eben offenbar wahnsinnig viel Kraft. Ich glaube, physische und psychische. Wo soll die herkommen?
Allein aus der Menge. Also ich meine, wenn wir uns immer wieder überlegen, das war ein schönes Wort, Herr Roth, dieses Vertrauensband. Dieses Vertrauensband wünschen sich doch ganz, ganz viele Menschen. Also wir haben immer den Eindruck durch die digitalen Netzwerke, dass die Radikalinskis und die Zuspitzer und die Extremisten in der Mehrheit sind. Die sind eine Minderheit. Das Blöde ist halt nur, dass wenn die Mehrheit schweigt und dass vieles einfach hinnimmt, sich nicht zu Wort meldet, dass dann der falsche Eindruck entsteht. Also dieses Vertrauensband, an dem weben wir doch alle mit. Und alle, die diese Sendung jetzt anhören und sagen, ja, das ist wirklich ärgerlich, dass da die Politiker so in Misskredit gebracht werden, wenn die beim nächsten Mal demjenigen, der das behauptet, widersprechen und auch in den digitalen Netzwerken widersprechen, dann wäre schon einiges gewonnen.
Frau Meier, glauben Sie das? Kriegt man das auf die Art gedreht?
Naja, meine Wahrnehmung ist eher eine andere, dass Leute sich halt zurückziehen und rausziehen. Ne?
Also, aber ich sage ja gerade, das sollen sie nicht tun. Also ich meine, wir alle sind klug genug, um zu wissen, was passieren kann. Herr Roth hat es auch geschildert.
Ja, ich bin da immer auch so ein bisschen ich-empirisch. Ich lebe in einer brandenburgischen Kleinstadt mit erheblichem AfD-Wählerpotenzial und sehr lauten und pöbeligen Leuten. Es gibt so Dorfchats und es gibt noch Facebook, da ist eigentlich so die Ecke, so Twitter und X ist, glaube ich, da nicht so die Adresse. Da reicht schon, dass mir der Gedanke kommt, ich denke, was, wenn der jetzt meinen Namen googelt und morgen hier vor der... Wissen Sie, es ist eine Nähe, die auch da ist in diesen kleineren ländlichen Zusammenhängen. Und das ist auch natürlich für Politikerinnen und Politiker eine Frage, gebe ich mir das? Ja? Und ich sehe das eben auch, das werden wahrscheinlich Ihre Zahlen auch hergeben, dass vor allem Frauen sich eben davon abschrecken lassen.
Ja, es ist Einschüchterung, was Sie gerade schildern.
Was ich aber auch noch als Aspekt auch noch ganz interessant finde, als ich diese Geschichte über die Bedrohung von Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern recherchiert habe, habe ich mit einer Frau von der Konrad-Adenauer-Stiftung gesprochen, die mir erzählt hat, was auch ein technischer Fehler ist der Parteien, ist zum Beispiel, sie stellen eine Frau Mitte 30, ist in der Kleinstadt ins Gymnasium gegangen, stellen sie für die Bürgermeisterwahl nach vorne, ja, dann wird die nicht gewählt, die verliert. Und dann wird die weggepackt. Es wird sozusagen nicht mehr weiter daran gearbeitet, an dem Profil dieser Frau, dass es halt bei der nächsten Wahl, dass die dann sagen kann, ich habe aber in diesen 7 Jahren, ist das bei uns in Brandenburg, so und so viel erreicht oder da kann ich sagen, das habe ich gemacht oder da habe ich bin ich auch schlauer geworden vielleicht. Das ist eben nicht so. Wer Erfolg hat, wird nach vorne gestellt. Und wer vielleicht nur einen kleinen Erfolg oder einen zwischenzeitlichen Misserfolg erringt, der wird sozusagen zur Seite gepackt. Und das ist, glaube ich, ein Denkfehler. Also weil wir müssen eben in Wahlperioden denken und auch in, wenn wir es politisch jetzt mal hochstricken, so auf die Bundesebene oder Europaebene, große Projekte brauchen eben auch mehr Zeit und Überzeugungsarbeit. Und da müssen halt die Leute besser gestärkt werden. Das fand ich einen sehr interessanten Aspekt, den sie da eingebracht hat.
Also Erfahrung sammelt man auch, wenn man verliert.
Oh ja.
Herr Roth, Sie haben sowohl das eine als auch das andere getan in diesen fast 30 Jahren in der Politik. Jetzt sind Sie ziemlich genau ein Jahr raus, nicht wahr?
Ja, seit Ende März, waren meine letzten Tage hier.
Stimmt, und es gab ja nochmal eine extra Runde sozusagen des Bundestags.
Richtig,
genau.
Richtig, ja.
Mich würde nämlich tatsächlich zum Schluss interessieren, in diesem jetzt knappen Jahr, auch wenn Sie jetzt auf das schauen, was wir gerade alles so besprochen haben in unserer knappen Stunde, das war ja sehr viel Negatives, Erschöpfendes im Wortsinn, was wir besprochen haben. Aber was vermissen Sie am allermeisten? Was war eigentlich das Allerbeste in der Politik?
Ach, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vermisse ich. Ich bin jetzt so eine Ich-AG, das tut mir gar nicht gut. Ich bin eher so jemand, der braucht auch ein Umfeld. Deswegen bin ich auch nicht so der Typ für Homeoffice. Ich tauche gerne ein in so eine Mannschaft, in so ein Team und lass mich da auch inspirieren. Im Guten wie im Schlechten, im Lauten wie im Stillen. Das vermisse ich. Aber ich habe mich gar nicht auf diesen Gedanken, was ich vermisse, einlassen wollen, weil ich ja Zeit hatte, mich auf das Leben ohne Politik einzustellen und ich ja nicht zu diesen tragischen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen gehöre, die von ihrer Partei oder von den Wählerinnen und Wählern den Stuhl vor die Tür gestellt bekommen haben. Ich bin ja freiwillig und selbstbestimmt gegangen und das ist natürlich am Ende des Tages ein großes, großes Geschenk. Und ich sehe eher die positiven Dinge, dass ich inzwischen nach dem Dreivierteljahr schlauer geworden bin, weil ich wieder mehr lese, weil ich auch mir die längeren und auch komplizierteren Stücke anschaue und nicht nur, wie gesagt, so an der Oberflächlichkeit oder an der Oberfläche mich bewege, weil ich inzwischen mehr Zeit habe. Aber ich würde immer allen zuraten, Politik ist bei allem Weh und Ach eine großartige, anstrengende Aufgabe, aber sie kann auch sehr, sehr, sehr erfüllend sein.
Nicht nur Tweet, sondern auch sprechfähig geblieben durch mehr Lesen, Herr Roth. Politik bis zur Erschöpfung. Wer hält den Job noch aus? Diese Frage haben wir diskutiert im Forum bei SWR Kultur mit dem langjährigen SPD-Politiker Michael Roth, der Journalistin Anja Meyer vom Fokus und der Politikwissenschaftlerin Ursula Münch. Am Mikrofon war Marie Gedin.